Beginnen wir mal ganz apodiktisch wie ein Donnerhall.
Schweigen ist nie Leere, sondern bis zum Äußersten pralle Latenz.
So der österreichische Dichter Heimito von Doderer in einem seiner lebenssatten Aphorismen. 54 Buchstaben schwarz auf weiß. Druckerschwärze auf Papier kann Wunder an gedanklicher Verdichtung bewirken. Nehmen wir aber an, Doderer hätte diesen Gedanken zunächst in einer Konversation geäußert, nebenher auf einer Abendgesellschaft.
Ich sag mal, gewissermaßen ist Schweigen nie ganz leer, sondern halt sozusagen bis zum Äußersten doch irgendwie pralle. Meine Meinung, Latenz, genau.
Wie jetzt? Geht's nicht verständlicher?
Schweigen ist nie Leere, sondern bis zum Äußersten pralle Latenz.
Übersetzt, die Natur duldet kein Vakuum. Luftleerer Raum existiert ebenso wenig wie bedeutungsfreie Pausen beim Kommunizieren. In jedem Sekundenbruchteil, der nicht mit Rede gefüllt wird, staut sich schon ein neues Redebedürfnis auf, findet jedoch nicht zwingend sofort zum Wort, sondern oft eher zum Füllwort. Und das passiert selbst, wenn man einen Text wie diesen hier für den mündlichen Vortrag schreibt. Denn einerseits sind Füllworte zwar Störfaktoren im Gedankenfluss, andererseits aber auch Schmiermittel, die unsere Kommunikation geschmeidig und weich machen. Ohne sie klänge alles entsetzlich formalistisch. Man dürfte keine einzige Lautäußerung verpassen, sondern müsste immer genau hinhören, weil wirklich jedes Wort fürs Sinnverständnis gebraucht wird. Haben Sie es gemerkt?
Auf jeden Fall.
Bitte nicht, das ist eine ganz schlimme Marotte, mit der vor allem Sportler ihre geistreichen Antworten auf nicht minder geistreiche Interviewfragen beginnen. Ihr Sieg heute 11:1, das war aber eine knappe Sache.
Auf jeden Fall.
Darum ging's mir gerade gar nicht, sondern ob Sie gemerkt haben, hier wieder gar nicht, wie unbemerkt diese sogenannten Modalpartikeln durch mein Reden plätschern. Störend werden sie erst, wenn sie der Rede Sinn eintrüben. Das passiert etwa bei zu großer Häufung an, schönes Wort, Hesitationsmarkern, also Zögerlichkeiten beim Verfertigen der eigenen Gedanken. Als Radiomensch mag man das nicht so gerne, sondern schneidet es raus. Jedenfalls da, wo es geht. Das gemeine Ä in allen musikalischen Varianten bringt allerdings auch sonderbare Mutanten hervor. Am Anfang meiner Berufslaufbahn, als man Tonbänder noch physisch zerschneiden musste, trat mir bei einem Interview der kalte Schweiß auf die Stirn, denn mein Gegenüber flocht in jeden Satz mehrmals ein.
Nicht aber auch.
Nicht aber auch. Ein Hesitationsmarker.
Nicht aber auch.
Der in dem Fall wörtlich genommen.
Nicht aber auch.
Sehr viele Zusatzinformationen enthielt, denn.
Nicht aber auch.
Der Interviewte war ein DDR-Kulturfunktionär, dem.
Nicht aber auch.
Die DDR gerade abhanden gekommen war, weswegen er nicht wusste, in welchen Wind er seine Aussagen hängen sollte. Ja, nein, nicht doch, aber auch irgendwie schon. Stimmt's?
Ja, nicht aber auch. Nein.
Ob Hesitationsmarker, Füllworte oder Modalpartikeln zeitlichen Moden unterliegen, ist wissenschaftlich ungeklärt, wiewohl der Verdacht nahe liegt, dass jede Generation, wie bei Jugendsprache insgesamt, eigenschöpferisch tätig wird. Ein junges Phänomen ist jedenfalls das sogenannte PowerPoint-Genau, wie es der Freiburger Linguist Peter Auer getauft hat. Genau. Ihm fiel auf, dass in PowerPoint-Präsentationen jede Folienverlesung mit diesem selbstvergewissernden, punkteabhakenden, insgesamt aber aussagelosen Wort abgeschlossen wird. Inzwischen nistet es überall, vornehmlich in der Jugendsprache. Ist genau vielleicht das neue sozusagen, das ja längst aus dem Verkehr gezogen gehört, weil es logische Wirrnis zu stiften vermag.
Da war sie bereits sozusagen tot.
Schenken wir uns die philosophische Erörterung über Schrödingers Katze im Tod-Nicht-Tod-Schwebezustand, den das sozusagen hier erzeugt. Wenden wir uns lieber einem ernsthaften Problem zu, der zwar lieb gemeinten, oft aber missglückenden Aufblähung von Sprache im Projekt Geschlechterhörbarkeit.
Muslime und Muslime.
Zu kurz nochmal eine Variante.
Muslime und Muslime.
Hier wird die männliche Form Geschlechter ungerecht einfach verdoppelt, weil das leichter über die Lippen geht. Ich nenne das jetzt mal frisch-fröhlich die Gender-Gemination und hoffe, damit in die Geschichte der Linguistik einzugehen.
Berlinerinnen und Berliner.
Geht doch. Fairerweise muss man sagen, dass die Berliner SPD-Sozialsenatorin, die hier als Fallbeispiel dient, von einem Parteigenossen weit übertroffen wird. Ungekrönter König der Gender-Gemination ist Altkanzler Olaf Scholz mit seinen berüchtigten Bürger- und Bürgerverschleifungen. Beim Einsatz eines solchen Füllwort-Füllhorns sollte man so oder so beherzigen, was der polnische Satiriker Stanisław Jerzy Lec einst notierte.
Gebrauche keine Wörter, die selbst nicht wissen, was sie bedeuten.